Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte heute zu einer öffentlichen Videokonferenz über die Zulassung und Überwachung von Corona-Impfstoffen in der EU geladen.
Today's meeting is not only about informing about the development and evaluation of COVID-19 vaccines. It's about us listening to you.
Bei dem heutigen Treffen geht es nicht nur darum, über die Entwicklung und Evaluierung von Covid-19-Impfstoffen zu informieren, sondern darum, dass wir Ihnen zuhören. Das sagte zu Beginn Emma Cook, Geschäftsführerin der Europäischen Arzneimittelagentur. Bevor wir über die Anhörung sprechen, blicken wir auf die Bilanz der globalen Kohlendioxidemissionen und stellen einen Filter aus Kohlenstoff und Eiweiß vor, mit dem man radioaktiv belastete Abwässer reinigen kann. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Morgen wird das Klimaabkommen von Paris 5 Jahre alt. Darin haben sich die Staaten verpflichtet, die globale Erwärmung nicht über 2 Grad oder besser noch nur 1,5 Grad Celsius hinausschießen zu lassen. Ein schwieriges Unterfangen, da die globale Erwärmung bislang unverändert fortschreitet. Volker Marasik mit der Bilanz des Global Carbon Projects, eines weltweiten Zusammenschlusses von Klimaforschern.
Um knapp 3 Milliarden Tonnen könnte der Ausstoß von Kohlendioxid in diesem Jahr am Ende weltweit sinken. Ein Minus von 7% gegenüber 2019. Bei allen Unsicherheiten, die noch bestehen, weil die Corona-Pandemie in vielen Ländern weiter anhält und nur Daten bis Ende Oktober ausgewertet sind, das wäre ein Rekordrückgang, viel stärker als durch die Finanzkrise 2008 mit einem Minus von lediglich 1-2%. Die Forscher aus dem globalen Kohlenstoffprojekt bestätigen damit frühere Schätzungen der Internationalen Energieagentur. Neu ist, dass jetzt auch Monatsdaten vorliegen. Sie zeigen inzwischen eine Rückkehr zu früheren Verhältnissen. Dazu Glenn Peters aus dem Zentrum für internationale Klimaforschung im norwegischen Oslo.
Die stärksten Veränderungen gab es während des ersten Lockdowns im März und April. An manchen Tagen waren die globalen CO2-Emissionen um 17% reduziert. Schauen wir uns aber die letzten Monate an, dann liegt der Tagesausstoß in einigen unserer Datensätze bereits wieder auf dem Niveau von 2019. Es gibt noch große Unsicherheiten, aber die Emissionen könnten sich ziemlich schnell wieder normalisieren.
Vorangetrieben wird diese Entwicklung ganz offensichtlich von China. Das Land hat die Corona-Krise schon ziemlich früh überwunden und wird seine Emissionen in diesem Jahr deshalb nur schwach verringern. Um 1,7%, wie die Forscher erwarten. Zum Vergleich, die 3 nächstgrößeren Verschmutzer, USA, Europa und Indien, kommen vermutlich auf einen CO2-Rückgang von jeweils 10% oder etwas mehr.
Die chinesischen Emissionen sind die höchsten weltweit. Sie machen mehr als ein Viertel aller CO2-Emissionen aus. Nach einigen Schätzungen könnten sie in diesem Jahr sogar steigen, trotz des Coronavirus. China ist also sozusagen zurück auf Normalniveau.
Am stärksten sind die Emissionen während der Pandemie im Auto- und Flugverkehr gefallen. Unverändert blieben dagegen die CO2-Verluste durch die Brandrodung von Regenwäldern und die Trockenlegung von Mooren. 40 Milliarden Tonnen Kohlendioxid, so viel könnte der Mensch der Atmosphäre in diesem Jahr wieder aufbürden, trotz Corona-Krise. Die 3 Milliarden Tonnen weniger als 2019 machten kaum einen Unterschied, wie Glenn Peters erklärt.
Die atmosphärische Zunahme von CO2 war fast so stark wie in den Jahren zuvor. Vielen kommt das komisch vor. Unsere Emissionen sind doch jetzt um 7% gefallen. Nur muss man sehen, wir pumpen ja immer noch teuflisch viel Kohlenstoff in die Atmosphäre.
Auch in der Pandemie schreitet der Klimawandel deshalb weiter voran. 2020 dürfte sogar zum bisher wärmsten Jahr der Aufzeichnungen werden. Die Weltmeteorologieorganisation spekulierte kürzlich schon auf Platz 1 bis 3 in der Rangliste. Inzwischen seien die kompletten Daten für den Herbst da, sagt der kalifornische Klimaforscher Sieg Hausfather.
Der Oktober war eher kühl, aber der November brachte neue Temperaturrekorde. Dadurch wird es nun immer wahrscheinlicher, dass 2020 zum bisher wärmsten Jahr aufsteigt. Jedenfalls in den Messreihen, die die Arktis gebührend berücksichtigen. Sie war in den letzten Monaten außergewöhnlich warm.
Die Atmosphäre soll sich allenfalls um 2 Grad Celsius erwärmen. Noch besser wären bloß 1,5 Grad. So steht es im Klimavertrag von Paris, der am Wochenende 5 Jahre alt wird. Um das Ziel zu erreichen, müsste der CO2-Ausstoß Jahr für Jahr um 1 bis 2 Milliarden Tonnen sinken. Das ergibt sich aus Modellrechnungen. Im Grunde bräuchte man jetzt also jedes Jahr einen fast so starken Rückgang wie durch die Corona-Krise 2020. Das ist aber unwahrscheinlich. Die Internationale Energieagentur rechnet in ihren jüngsten Szenarien damit, dass die globalen CO2-Emissionen noch lange nicht sinken, sondern bloß stagnieren. In dem Fall könnten wir schon Mitte des Jahrhunderts in einer 2-Grad-Welt leben.
Doppeltes Rekordjahr. Volker Mrazek über die Bilanz des Global Carbon Projects zum Rückgang der Treibhausgasemissionen in 2020. Es geht schnell voran für den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer. In Großbritannien wird schon geimpft. Es gibt Zulassungen in Kanada, Bahrain und Saudi-Arabien. In den USA auch gibt es ein positives Votum der Zulassungsbehörde FDA. Und Europa? Da fand heute eine öffentliche Anhörung der Arzneimittelbehörde EMA statt. Und mein Kollege Volkert Wildermuth hat zugehört. Volkert, ist so ein öffentliches Verfahren denn üblich bei der Zulassung eines Impfstoffs?
Ja und nein. Die EMA hat das schon früher gemacht bei kontroversen Fragen, Medikamente und Fehlbildungen zum Beispiel. Dass jetzt aber schon im Vorfeld die Öffentlichkeit mit ins Boot geholt wird, das hängt damit zusammen, dass man das Vertrauen in das Verfahren und letztlich in den Impfstoff stärken will. Es gibt ja viele Skeptiker und denen will die EMA den Wind aus den Segeln nehmen. In den USA war das ähnlich. Da konnten gestern alle sogar im Internet zusehen und zuhören, wie die Experten der FDA über den BioNTech-Pfizer Impfstoff diskutierten und am Ende gesagt haben, ja, der ist sowohl wirksam als auch sicher. In Europa wird diese entscheidende Sitzung wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen stattfinden. Dafür heute die Gelegenheit zu sagen, welche Aspekte bei der Prüfung dieses Impfstoffs besonders wichtig sein sollten.
Herrsche nun Einigkeit? Wahrscheinlich nicht, würde ich mal sagen. Oder wie sahen die anderen Positionen eigentlich aus zu diesem Zulassungsverfahren?
Ja, es war erstmal so, dass da öffentlich eingeladen wurde. 3500 Leute haben auf YouTube zugeschaut. Die konnten dann nicht einfach die virtuelle Hand heben. Man musste vorab Kommentare einreichen und aus über 100 davon hat die EMA mehrere Statements ausgewählt von Bürgervertretern. Ein immer wiederkehrendes Thema war die Forderung nach Transparenz. Die EMA wird ihren detaillierten Studienreport ja veröffentlichen nach der Zulassung. Michel Rivasi, eine EU-Parlamentarierin, hat aber gefordert, auch die Rohdaten zur Verfügung zu stellen und das schon vor der Entscheidung, damit unabhängige Gruppen die analysieren können. Soweit würden andere nicht gehen, aber alle wollen umfangreiche Informationen, vor allem auch verständlich für Laien und das nicht nur übers Internet. Entscheidend sei, klar zu kommunizieren, was noch nicht bekannt ist, und auch wirklich die offenen Fragen offen zu legen. Das zweite Thema, das waren genauere Daten für spezielle Gruppen. Da sollte die EMA in der Zulassung Auflagen für zusätzliche Studien machen. Peg Maguire vom Europäischen Institut für Frauengesundheit betont, dass ja Frauen Medikamente anders verstoffwechseln. Es würden auch Daten zu Schwangeren fehlen. Marilena Varana vom European Heart Network fordert, dass die Effekte der Impfstoffe auch detailliert für die Risikogruppen wie eben Herzpatienten aufgeschlüsselt werden müssen. Und François Huyer von der Europäischen Gesellschaft für seltene Krankheiten betonte, dass es wichtig wäre für seine Gruppe, sich zwischen verschiedenen Impfstoffen entscheiden zu können. Und da müsste es nach der Zulassung auch wirklich Vergleichsstudien geben. Und er braucht auch spezifische Hinweise für diese Gruppen, zum Beispiel Patienten, die immundämpfende Medikamente nehmen müssen. Sollen die vor der Impfung absetzen, ja oder nein? Also solche konkreten Fragen wurden auch gestellt.
Es wird ja immer wieder diskutiert, dass Europa hinter Großbritannien und den USA bei der Zulassung hinterherhinkt. Wie sah die Antwort der EMA heute aus?
Ja, dieser Vorwurf wurde natürlich auch laut und die EMA hat gesagt, die anderen, die haben ja nur eine zeitlich begrenzte Notfallgenehmigung erlassen. In Europa gibt es aber eine volle Zulassung, wenn auch mit Auflagen. Und für diese Zulassung bräuchte es eben eine umfangreichere Prüfung. Das sei auch notwendig, weil Impfstoffe ja keine Selbstläufer sind. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, das funktioniert jetzt alles, alle haben positive Ergebnisse. Aber gerade heute wurde bekannt, dass der von vielen Ländern vorbestellte Impfstoff Sanofi GSK offenbar bei Älteren keine ausreichende Immunantwort auslöst. Es wird überarbeitet, er kommt, wenn überhaupt, Ende nächsten Jahres. Das zeigt, wie wichtig eine sorgfältige Prüfung nach wie vor ist. Und es gab auch viele Statements aus dem medizinischen Bereich. Da hat Nikolaos Dietis von der Uni Zypern gesagt, dass er mit den Informationen aus Großbritannien unzufrieden war. Die waren ihm viel zu oberflächlich. Und er will jetzt von der EMA, dass die das wirklich besser macht und da mehr zur Verfügung stellt.
Letzte Frage, wie geht es weiter?
Ja, die Bewertung läuft ja. Wahrscheinlich wird es am 29. Dezember eine Entscheidung geben auf Grundlage der ganzen Studiendaten. Wir kennen die ja auch. Seit gestern sind sie bekannt, im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Und nach der Zulassung, mit der zu rechnen ist, wird dann auch wahrscheinlich Anfang Januar die Impfung losgehen. Aber wie gesagt, begleitet durch zusätzliche Studien und begleitet auch durch ein umfassendes System für die Nachbeobachtung von möglichen Nebenwirkungen.
Mein Kollege Volkert Wildermuth über die öffentliche Anhörung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Zulassung des BioNTech-Impfstoffes in Europa. Und wir bleiben beim Thema SARS-CoV-2 und blicken nach Hessen. Dort haben rund 700 Lehrer über 7 Wochen hinweg regelmäßig Selbsttests auf Covid-19 gemacht. Safe School, so der Name der Studie, die das Institut für medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt-Main durchgeführt hat. Susanne Rochholz mit den Einzelheiten.
Stefanie Vietor legt sich alle Testutensilien auf ihrem Wohnzimmertisch zurecht. Gleich muss die Lehrerin an einer Offenbacher Berufsschule zur Arbeit. Vorher macht die 53-Jährige noch einen Test auf Covid-19.
Und der erste Schritt des Tests ist, dass ich einen Nasenabstrich durchführe. Das mache ich immer vom großen Spiegel. Und das ist eigentlich auch tatsächlich der einzig unangenehme Part. Mit dem beflockten Teil möglichst tief in die Nase, bis die Tränen laufen.
Stefanie Vietor ist eine von insgesamt 711 TeilnehmerInnen an der Safe School Studie, die das Institut für medizinische Virologie der Uniklinik Frankfurt machte. Bei der Berufsschullehrerin für Chemie und Gesundheitslehre zeigt der Test nach einer knappen halben Stunde an, dass er keine Viren in ihrem Nasenabstrich gefunden hat. Aber stimmt dieses Ergebnis des Antigen-Schnelltests zum Selbermachen auch? Studienerstautor Sebastian Höhl unterstreicht,
dass die nicht so verlässlich sind wie eine Probe, die von einem medizinischen Fachpersonal entnommen wird und die mit einer PCR getestet wird.
PCR, die englische Abkürzung für Polymerase-Kettenreaktion, ist in der Diagnose von Covid-19 das gängigste Diagnoseverfahren. PCR-Tests sind zuverlässiger, aber teurer und sie brauchen länger als Schnelltests, bis das Ergebnis feststeht. Die Studienteilnehmer von 86 Schulen nahmen alle 48 Stunden zu Hause einen Nasenabstrich. Der verwendete Antigen-Schnelltest der Firma R-Biopharm reagiert auf ein Virusprotein. Gut 600 LehrerInnen reichten am Ende mehr als 10.800 Ergebnisse ein. Wenn der Schnelltest bei der Safe School Studie eine Ansteckung mit Covid-19 ergab, wurde bei der betroffenen Lehrkraft noch einmal ein PCR-Test gemacht. Sebastian Höhl berichtet von mehreren richtigen Diagnosen, die die Schnelltests lieferten, aber auch von falschen Ergebnissen. Zu denken geben vor allem 3 falsch negative Resultate.
In unserer Studie dafür verantwortlich war, dass es hier vermutlich falsch negative Befunde gab, also von dem Antigentest nicht erkannte Fälle, können wir in dem Fall nicht genau sagen.
5-mal zeigte der Antigen-Schnelltest eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 korrekt an. 16-mal ergab der Test einen Verdacht auf Covid-19, der sich bei der anschließenden Überprüfung als Fehlalarm erwies. Aufgrund möglicher Fehler warnt Höhl, sich in falscher Sicherheit zu wiegen und auf die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln zu verzichten. Politische Schlussfolgerungen, etwa in der aktuellen Debatte über Schulschließungen, hält er für schwierig, weil es sich bei Safe School nur um eine einzelne Studie handelt.
Zu diesem Thema der Schulschließung können wir damit leider nicht wirklich viel beitragen durch diese Studie, weil das Ganze so viele verschiedene Betrachtungen notwendig macht. Es ist nur so ein ganz kleiner Puzzlestein sozusagen.
Positiv wertet er, dass die Probenentnahme und Auswertung durch medizinische Laien machbar ist und der Test mutmaßlich Infizierte erkennt. Studienteilnehmer berichteten, dass sie die regelmäßigen Tests als beruhigend empfunden haben. Einer von ihnen, Florian Sauter aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, nimmt als persönliche Erinnerung die Reaktion seiner SchülerInnen mit.
Das ist ja so ein Klassiker, wenn man reinkommt, man muss jetzt mal niesen oder so, dann kommt so ein Ha, Corona. Und wenn ich ihnen sagen kann, ach guck mal hier, ich habe da ein Foto, ich habe heute Morgen einen Test gemacht, ich bin negativ, dann sind die erstaunt. Zuerst mal sind die überrascht so im positiven Sinn, dass das jemand einfach so sagen kann, ich habe mich heute Morgen getestet.
Selbsttest bei Lehrern helfen, Schnelltest bei der Eindämmung von SARS-CoV-2-Übertragungen in Schulen. Das war ein Beitrag von Susanne Rochholz. Wohin mit radioaktiven Abfällen? Das ist immer noch ein Riesenproblem. Und besonders schwierig ist dabei die Entsorgung von radioaktiv belastetem Wasser, etwa aus Atomkraftwerken oder aus Krankenhäusern mit radiologischen Abteilungen. Forscher aus der Schweiz haben nun einen Filter entwickelt, der Abhilfe schaffen soll. Die Hauptzutat stammt, wie könnte es anders sein, aus Käse, so berichtet Andrea Hoferichter.
Ein Geigerzähler gehört schon seit einigen Jahren zum Laborinventar von Raffaele Metzenga von der ETH Zürich. Denn sein Team testet ein Filtermaterial, das in Zukunft radioaktive Abwässer reinigen soll. Zum Beispiel aus Krankenhäusern mit radiologischen Abteilungen oder Kernkraftwerken. Die Hauptzutaten des Filters: Aktivkohle und Molke, die bei der Käseherstellung übrig bleibt und wegen des hohen Proteingehalts auch bei Kraftsportlern sehr beliebt ist.
Der Filter ist hauptsächlich schwarz wegen des Kohlenstoffs, den wir hinzugeben. Die Hauptfunktion übernehmen aber die Proteine, die wir nutzen. Das sind vor allem Abfallproteine aus der Käseherstellung. Wir verwandeln sie in Fasern. Und diese Fasern und Kohlenstoff sind die Hauptzutaten für den Filter, der dann im Grunde aussieht wie Karton oder ein dickes Papier, dessen Oberfläche bis zu einem Quadratmeter groß sein kann.
Die Funktionsweise des Filters: während das Wasser durch die Poren läuft, bleiben die strahlenden Stoffe an den Molkenproteinen haften, genauer gesagt an den Aminosäuren der Eiweiße. Und weil Proteine aus vielen verschiedenen Aminosäuren bestehen, kann der Filter auch ganz unterschiedliche Radionuklide aus dem Wasser ziehen.
Wir haben eine ganze Reihe Nuklide und Elemente getestet, zwischen Technetium und Uran. Und wir wissen, dass die Technologie in diesem sehr großen Bereich sehr gut funktioniert.
Die Molke-basierten Filter funktionieren womöglich besser als die bisher üblichen Verfahren. Denn sogenannte Ionenaustauscher zum Beispiel entfernen in der Regel nur jeweils ein Radionuklid besonders gut. Und teure Umkehrosmosefilter liefern am Ende eine hochkontaminierte Brühe, die schwer zu handhaben ist.
Der Charme unserer Technologie ist, dass wir große Volumina radioaktiver Flüssigkeiten in sauberes Wasser und radioaktiven Feststoff umwandeln können. Das saubere Wasser kann wiederverwendet oder entsorgt werden, weil die Effizienz extrem hoch ist. Man kann das Wasser hinterher fast trinken. Man erhält also sauberes Wasser und festen radioaktiven Abfall, der sehr viel einfacher zu handhaben und zu entsorgen ist als radioaktive Flüssigkeiten. Radioaktive Flüssigkeiten können mit der Zeit auslaufen. Sie sind eine Art Zeitbombe, denn es gibt keine Behälter, die ewig halten.
Der Filter aus Molke sei zwar nach Gebrauch selber radioaktiv, aber eben sicherer und platzsparender zu entsorgen als das kontaminierte Wasser. Zudem sei das Filtermaterial preiswert, skalierbar und einfach herzustellen, sagt Raffaele Metzenga.
Denken Sie an die Papierproduktion. Da trocknet man Zellulosefasern. Wir nutzen genau die gleiche Technologie. Nur wir ersetzen die Zellulose durch Proteinfasern. Der Trick ist also, natürliche Proteine in Proteinfasern zu verwandeln, die dann mit bestehenden Technologien weiterverarbeitet werden können.
Die patentierten Filter sollen künftig über ein Startup verkauft werden. Ein paar Haken haben sie dann aber doch. Das sehr leichte, wenn auch nicht lange strahlende Radionuklid Tritium beispielsweise können sie nicht aufhalten. Und bisher wurden sie nur im Labor getestet. Als nächstes sollen sie an einem Schweizer Klinikum zeigen, wie gut sie größere Abwassermengen vom strahlenden Müll befreien können.
Mit Molke gegen Strahlung. Ein Filter aus Kohlenstoff und Eiweiß soll helfen, radioaktiv belastete Abwässer zu reinigen. Das war ein Beitrag von Andrea Hoferichter. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages und Magdalena Schmude.
Wissenschaftler vom Karlsruher Institut für Technologie haben berechnet, wie sich einzelne Maßnahmen auf den Verlauf der Corona-Pandemie ausgewirkt haben. Ihre Analyse zeigt unter anderem, dass frühzeitige Schulschließungen einen deutlichen Effekt auf die täglichen Fallzahlen haben können. Wären die Schulen in Deutschland im März einen Tag später geschlossen worden, hätte es demnach 125.000 nachgewiesene Neuinfektionen mehr gegeben, bei Schließungen 7 Tage später 400.000 Infektionen mehr. Das schreiben die Wissenschaftler im European Journal of Information Systems. Sie betonen aber, dass auch andere Maßnahmen oder Faktoren, die nicht in ihr Modell mit einbezogen werden konnten, einen wesentlichen Einfluss auf die Eindämmung der Pandemie haben können. Die Untersuchung basiert auf Daten aus 9 europäischen Ländern und 28 US-Bundesstaaten. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz konnten die Forschenden daraus die Effekte der einzelnen Maßnahmen ableiten. Die Auswertung zeigt außerdem, dass es im Schnitt 2 Wochen dauert, bis eine Maßnahme wirkt. Zecken schützen sich mit einem körpereigenen Antibiotikum gegen Bakterien auf der Haut ihrer Wirte. Ohne den Abwehrstoff sind die Blutsauger wehrlos gegen Staphylokokken, die auch auf der Haut von gesunden Menschen leben. Das hat ein US-amerikanisches Forschungsteam gezeigt. Das Gen, dem die Blutsauger diese Fähigkeit verdanken, stammt ursprünglich aus Bakterien und ging vor einigen 100 Millionen Jahren auf die Zecke über, schreiben die Wissenschaftlerinnen im Fachmagazin Cell. Es liefert die Bauanleitung für ein Protein, das sie in den Speicheldrüsen und im Speichel der Zecken nachweisen konnten. Sticht die Zecke ihren Wirt, wird es auf dessen Haut übertragen und schützt den Parasiten vor einer Infektion mit den dort lebenden Bakterien. Der Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna wird jetzt auch an Jugendlichen getestet. An der Studie sollen in den USA 3000 gesunde Testpersonen im Alter von 12 bis 17 Jahren teilnehmen. Das hat das Pharmaunternehmen mitgeteilt. Dabei sollen Sicherheit und Wirksamkeit des Vakzins in dieser Altersgruppe ermittelt werden. Bis zum Frühjahr 2021 sollen ausreichend Daten vorliegen, um über den Einsatz des Impfstoffs bei Jugendlichen zu entscheiden. Bisher wurde das Vakzin nur an Freiwilligen über 18 Jahren getestet. Moderna hat auf Basis der dabei gewonnenen Daten die Zulassung unter anderem in den USA und Europa beantragt. Paläontologen haben den Vorfahren der Flugsaurier identifiziert. Die ersten flugfähigen Reptilien, sogenannte Pterosaurier, lebten vor bis zu 228 Millionen Jahren. Mithilfe von großen, tragflächenartigen Flughäuten waren sie als erste Wirbeltiere in der Lage, aktiv zu fliegen. Bisher war unklar, wie sie diese Fähigkeit erworben haben, denn ihre direkten Vorfahren waren unbekannt. Im Fachmagazin Nature beantworten US-amerikanische Paläontologen jetzt diese Frage. Sie vermuten, dass kleine, flugunfähige Lagerpetiden die gesuchten Verwandten der Flugsaurier sind. Untersuchungen von neu entdeckten fossilen Knochen der Lagerpetiden zeigen, dass diese in Länge und Form den Knochen von Flugsauriern stärker ähneln als den am Boden lebenden Dinosauriern.
Und das waren unsere Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 11. Dezember, Rudolf Kippenhahn, der Humor und die Sterne. Einer der prägendsten deutschen Astronomen der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hat selbst nie eine Astronomievorlesung besucht. Rudolf Kippenhahn, geboren 1926 in Beringen in Böhmen, hat nach dem Krieg Mathematik und Physik in Erlangen studiert. Zwar hatte er sich schon als Kind für das Universum interessiert, aber an der Universität Erlangen gab es keine Astronomen. So musste er sich die Himmelskunde selbst aneignen, unter anderem durch Praktika an der Sternwarte Sonneberg bei Kuno Hofmeister. 1951, mit 25 Jahren, trat Kippenhahn eine Stelle an der Sternwarte in Bamberg an. Später arbeitete er in Göttingen, München und Garching. 17 Jahre lang war er Direktor am Max-Planck-Institut für Astrophysik. Sein großes Forschungsthema war der Aufbau und die Entwicklung von Sternen. Rudolf Kippenhahn entwickelte maßgeblich die ersten Computermodelle, mit denen sich der Werdegang von Sternen unterschiedlicher Masse berechnen ließ. Sein Humor und seine wissenschaftliche Offenheit waren legendär. Als der Astrophysiker Halton Arp in den USA in Ungnade fiel, weil er der Urknalltheorie heftig widersprach, holte ihn Kippenhahn, der unorthodoxes Denken liebte, an sein Institut, auch wenn er Arps Argumenten keineswegs folgte. Nach seiner Pensionierung hat er in zahlreichen Büchern die Faszination des Kosmos einem breiten Publikum nahegebracht. Rudolf Kippenhahn ist Mitte November in Göttingen gestorben. Er wurde 94 Jahre alt.
In der Reihe Hoffnungsträger Impfstoff blickt Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr auf den globalen Pharmamarkt und fragt Goldgrube Corona. Außerdem geht es um die Folgen eines weiteren Lockdowns für Wirtschaft, Gesellschaft und für das ganz normale Leben. Das dritte Thema bei den Kollegen dann nach 17.05 Uhr vor dem UN-Klimagipfel. Da sagen New Yorks Pensionsfonds den fossilen Brennstoffen goodbye. Und goodbye sage ich jetzt auch am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, einen schönen Schönes Wochenende. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.